NDR Info. Nachtclub.
Heute mit Henning Cordes. Willkommen bei Nachtclub Überpop. Sie lullt uns scheinbar schamlos in die Shops. Ohne Töne läuft in der Radio-, Fernseh- und Online-Werbung kaum was. Große Marken bauen sich sogar komplette Soundprofile. Und wie sie das machen, wie Sound in Bezug auf Marken und Werbung funktioniert und wie die Popmusik damit spielt, das will ich hier in der kommenden Stunde herausfinden. Nachtclub Überpop zum Sound der Reklame. Passend dazu macht jetzt eine Band namens Shopping den Anfang. Ihr Song heißt The Hype. Shopping mit The Hype hier bei Nachtclub Überpop auf NDR Info. Heute zum Thema der Sound der Reklame. Ein paar Meter von mir entfernt sitzt nur ein Mann, der sich in diesem Feld ziemlich gut auskennt. Karl-Frank Westermann hat über die vergangenen Jahre eine ganze Menge Jobs gehabt. Er ist studierter Organisationspsychologe, außerdem Musiker. Er war kurz mal Keyboarder bei der Band Fehlfarben und der erste Markensoundprofessor in Deutschland. Inzwischen hat er selbst eine Soundagentur gegründet. Ich tue mich ein bisschen schwer damit, Ihnen einen Titel zu geben, Herr Westermann. Schönen guten Tag, was ist Ihr Job?
Ja, Mensch, ich erstmal schönen guten Abend. Ich beschäftige mich, oder mehr oder weniger mein Team, in Hamburg und Berlin sitzen wir. Wir beschäftigen uns damit, einer Marke, einem Unternehmen auch ein Soundgesicht zu geben, also ein akustisches Erscheinungsbild. Eigentlich vergleichbar mit einem visuellen Erscheinungsbild machen wir akustische Erscheinungsbilder.
Also ich habe eben angefangen mit Reklame und Werbung und vielleicht müssen wir mal da erstmal eine Linie ziehen. Also Sie machen keine Werbung, sondern Sie machen eher Sound, Sie machen Marke.
Ja, das ist gut, dass Sie das so sagen. Das heißt nicht, dass ich dass wir mit Werbung keine Berührung haben. Die haben wir natürlich dann, weil unsere Ergebnisse auch in der Werbung sich hoffentlich auch breit machen können. Aber wir fangen eigentlich da an, wo es um Identität geht. Und Identität von Marken bedeutet eben auch, eine Klangidentität zu besitzen. Und die ist einfach nicht so per se da. Da muss man sich drum kümmern. Und da helfen wir und sind Berater, aber auch Produktioner.
Wir versuchen uns jetzt in den kommenden 60 Minuten mal so langsam durchzuhangeln. Vielleicht mal zu fragen, wie ging das alles los? Wie kommen Sie da rein? Und hinterher eben auch noch, wie kommt die Popmusik dazu? Bevor wir so weit kommen, habe ich noch ein weiteres Stück. Und zwar von Devo, Freedom of Choice. Devo aus den 80ern über die Freiheit der Wahl. Wir reden hier über Musik und Reklame. Herr Westermann, dass Sound für Marken und Werbung eingesetzt wird, das war zumindest mein Leben lang schon immer so. Können wir mal ein bisschen in die Historie eintauchen? Ab wann ging das eigentlich los?
Naja, ich glaube, das ging da los, wo man gemerkt hat, dass natürlich auch das Anpreisen von Produkten über Musik, über Gesang, über auch Texte, auch über Textinhalte natürlich emotional schon eine große Wirkung hat. Ich erinnere mich noch daran, dass HB-Männchen oder letztendlich auch Haribo macht Kinder froh, ich darf das glaube ich hier machen, also dass es ganz viele Jingles gab in meinen jungen Jahren und die hat man dann natürlich auch irgendwie, man wurde konditioniert und hat die auch mit dem Produkt verbunden. Ich glaube auch so, das Produkt natürlich irgendwie angenommen, auf jeden Fall mehr angenommen, als wenn man es nur mit den Augen hätte wahrnehmen können.
Wenn ich das mal weiterdenke, das ist, Sie machen jetzt ja Sound. Wir sind ja noch nicht notgedrungen beim lustigen Werbelied oder so etwas.
Naja, wir müssen vielleicht tatsächlich erstmal sagen, was ist überhaupt Sound in unserem Verständnis? Es ist halt im Deutschen nicht nur Klang, wobei Klang eigentlich eine gute Bezeichnung schon ist für Sound, sondern es sind Elemente, die den Sound ausmachen. Und ich habe jetzt die Musik hervorgehoben, aber auch was wir beide jetzt gerade machen, wir unterhalten uns, also unsere Stimme, ist natürlich auch wahnsinnig geprägt von Sound oder schafft Sound. Genauso Geräuschhaftes schafft Sound. Und ich glaube, das ist der Punkt, dass Sound, wenn Sie sich mal daran erinnern, nehmen Sie Ihre Lieblingsband, die hat einen bestimmten Sound oder sie hat vielleicht auch den Sound sogar mal verändert, dann geht es da nicht um das Musikstück, sondern es geht um den Klang. Es geht um die Klangfärbung. Es geht um etwas Ganzes, was auch gar nicht so einfach zu erklären ist, aber es ist der Sound. Und das ist eine ganz wichtige Facette auch, die für Marken, für Unternehmen, für Produkte eine Rolle spielen kann, weil sie natürlich auch Differenzierung bietet.
Ich habe da tatsächlich mal etwas rausgesucht, einen alten Radio-Werbespot, also der für das Radio selber wirbt, ein Radio-Jingle einer amerikanischen Radiostation. Den können wir uns kurz anhören.
Okay.
Listen to Cousin in the morning, the bright and cheery morning.
Listen to Cousin in the lazy afternoon.
You're gonna wanna tune to Cousin, stay tuned to Cousin.
Cause we're gonna play your favorite tune. KZUN.
Ist Ihnen das auch aufgefallen? Eben in der Ausblende wurde ja nochmal der Sender genannt. Aber ganz zum Schluss wurde eigentlich, oder hat dieser Jingle verraten, wer ihn eigentlich produziert hat und wer dahinter steht. Das ist nach wie vor auch, sagen wir mal, das übliche Storyboard-Verhalten von TV-Spots oder Radiospots. Es wird was erzählt und ganz zum Schluss wird gesagt, ja, und ich bin das, der das jetzt hier produziert hat. Und das ist halt eine Geschichte. Geschichten, die erzählt werden, die im Kopf bleiben sollen, die irgendetwas natürlich auch Inhaltliches transportieren. Und sie werden sehr oft musikalisch oder auch nur mit Stimme, aber sie werden immer mit einem Soundverständnis, immer mit einer Soundgestaltung verbunden sein. Fragen Sie sich mal selber, ob Sie manchmal Werbeblöcke hören. Wahrscheinlich können Sie auch nicht immer davor gleich wegfliehen oder alles ausmachen oder die Ohren zu halten. Und sie merken sofort für sich, sie entscheiden sofort für sich, oh, das klingt aber billig. Oder sie sagen, naja, das war ja mal ganz witzig. Oder das spricht sie sogar an.
Ist natürlich auch eine Sache der Zeit immer. Wir haben jetzt eben diesen alten Spot gehört.
Da hat man fast das Kaminfeuer noch gehört, ne?
Ja, genau, so ein bisschen
Vinyl-Kamin-Geräusch, ja.
Ich habe tatsächlich noch einen zweiten hinterher, den wir uns anhören können.
Okay.
Cook Electrically.
For cleaner walls and brighter curtains, smudge-free pots and pans today, cook electrically, the cool, fast, easy way, the modern way.
Das war's schon. Produzieren Sie solche Sachen auch?
Ja.
Also moderner natürlich.
Nein, das ist, ich finde es wunderschön, oder was heißt wunderschön? Ich fand es eben gerade interessant. Ich habe an die Andrew Sisters gedacht. Das war ja eine Gesangsart. Ja, das war Vocals und Chor-Vocals. Das war mindestens zweistimmiger, wenn nicht auch noch mehrstimmiger Gesang. Und das haben wir eben auch zweimal gehört. Das heißt, das ist eine Zeiterscheinung. Zu der Zeit war diese Art, Songs zu machen, Stücke zu machen, zu singen, zu präsentieren, nicht revolutionär, sondern eher Mainstream. Also hat sich die Werbung dessen auch bedient. Heute gibt es auch Werbung, die tatsächlich manchmal versucht, im Hip-Hop-Bereich zu landen. Ich finde es immer fürchterlich, weil es meistens daneben geht. Also wenn sie selber produziert ist. Aber wenn Sie fragen, ob wir auch sowas machen, wir würden dann sowas machen, wenn es für die Marke wirklich eine identitätsstiftende Maßnahme ist. Ich sage das jetzt mal so ein wenig belehrend. Also wenn wir rausfinden, dass die Marke so etwas dass sie über diese Ausdrucksform eines Jingles sich eben auch relativ authentisch auszeichnet, warum nicht? Klar.
Wir können gleich ja noch mal ein bisschen mehr darüber reden, was Sie eigentlich genau alltäglich tun in Ihrer Agentur. Bevor wir das machen, noch einen weiteren Song. Und ich habe hier etwas angepackt von Beirut Gallipoli. Beirut mit Gallipoli hier bei Nachtclub über Pop zum Sound der Reklame. Bei mir sitzt Karl-Frank Westermann, der hat eine Soundagentur gegründet und er ist praktisch der Mensch, der den Sound in die Werbung, in die Marken hineinbringt. Herr Westermann, wie läuft das genau bei Ihnen ab? Also wenn ein Unternehmen auf Sie zukommt und Sound will, wie laufen da die Entscheidungsprozesse?
Ja, ganz zu Anfang, was auch sehr viele Unternehmen überrascht, dann ist gar nicht so die Frage, wir müssen jetzt mal drüber nachdenken, wie der neue Sound klingt, sondern es fängt eigentlich damit an zu sagen, ihr habt doch Sound, ihr habt schon immer Sound, aber ihr habt vielleicht ihn noch nicht so bedacht, wie wir das jetzt zusammen machen können. Aber es gibt doch, es gibt eine Telefonwarteschleife, es gibt irgendwelche Events, ihr habt sogar mal einen Radiospot geschaltet und insofern habt ihr eigentlich auch einen akustischen Auftritt. Und wenn man das dem Unternehmen schon mal oder den Verantwortlichen im Unternehmen etwas näher bringt, dann ist schon mal das Bewusstsein, wir können ja auch über Sound unsere Marke oder uns überhaupt mit unserer Identität weitaus stimmiger und vielleicht auch im Wettbewerb differenzierter anbieten, dann ist das schon mal ein guter Anfang, dann auch Sound weiterzuentwickeln. Und wir versuchen halt aus den, mit dem Kunden, sehr stark, das ist ganz wichtig, mit dem Kunden zusammen erstmal herauszufinden, wo brauchst du denn überhaupt den Sound, lieber Kunde? Was brauchst du denn? Wo willst du ihn anwenden? Um ihm vielleicht auch auszureden, dass er am Anfang gesagt hat, wir wollen auch ein Soundlogo, so wie die Telekom. Das wollen wir auch haben. Dann sagen wir, Moment, halblang. Wir überlegen jetzt erstmal, wo ist er für euch sinnvoll? Vielleicht braucht ihr kein Soundlogo oder vielleicht ist euer Sound sogar ganz stark mit Ruhe behaftet. Das ist ja auch Sound.
An welcher Stelle in diesem Findungsprozess kommen Sie denn eigentlich dazu? Also die arbeiten wahrscheinlich mit Werbeagenturen zusammen und irgendwann kommen Sie auf die Idee, ein eigener Sound, das wäre ja auch nicht schlecht. Wie sind Sie da in die Arbeit integriert?
Das ist anders. Ich glaube, die Unternehmen, Markenverantwortlichen merken, dass Werbeagenturen nicht unbedingt die Aufgabe per se haben, Marke zu machen, sondern eher mit der Marke arbeiten. Das heißt, Sound und Marke muss also auch aus der Marke heraus entwickelt werden. Und da kommen wir ins Spiel. Also wir werden richtig als Audio-Branding-Agentur auch angesprochen. Da gibt es auch einen ordentlichen Wettbewerb mittlerweile, zum Glück, sonst wäre die Branche ja gar nicht existent. Und die Unternehmen wollen dann eben auch Klang haben, der mehr auf die Marke einzahlt. Also eine Kampagne, die 2 Jahre dauert, sollte auch für die Marke einzahlen. Und sollte vielleicht bei der nächsten Kampagne, sollte auch der Klang, der in dieser Marke steckt, vielleicht auch mitgenutzt werden.
Wie finden Sie denn eigentlich die Musik? Also ist das etwas, dass Sie tatsächlich auch testen? Also machen Sie da Studien mit Leuten?
Ja, da sind Sie jetzt ein bisschen schnell. Also Sie sagen ja, wie finden Sie? Das heißt, nach welchen Kriterien gehen wir vor? Wir haben in der Tat, wir versuchen eine Tonalität, die auch im Visuellen ja benutzt wird, das Wort wird wirklich benutzt, Tonalität, das hat, glaube ich, auch mit Sound zu tun, die versuchen wir zu erarbeiten, festzulegen. Und diese Tonalität, um es vereinfacht zu sagen, die transformieren wir in Klang. Das ist aber ein Prozess, der nicht in irgendwelchen Schubladen liegt, sondern den man mit dem Kunden zusammen machen muss. Weil meinetwegen ein Wert, ich sag mal so einen pauschalen Wert wie Vertrauen, für jedes Unternehmen ein eigener Wert ist. Also Vertrauen für ein Versicherungsunternehmen ist was anderes, als wenn ich Brötchen backe.
Also wir kriegen hier keine allgemeine Antwort raus, sondern es ist immer...
Geht nicht, immer zum Glück. Dann hätten wir, hätte ich auch keine so große Lust oder keine so große Leidenschaft für das Thema. Man hat eigentlich kann man sagen, sag mir, wie du klingst und ich sage dir, wer du bist.
Wir sind ja jetzt bisher noch so im Soundbereich, also ja, vom ruhigen, ja, Klang, oder andere wollen vielleicht besonders lebendige Klänge haben. Hier in der Sendung dreht sich ja sonst alles um populäre Musik, um Popmusik. Wann wäre für Sie der Punkt, dass Sie sagen, so, wir versuchen Popstücke oder vielleicht Künstler mit in eine Kampagne reinzunehmen?
Also ich will nicht verhehlen, dass teilweise in der Umsetzung, also wo Musik gebraucht wird, meinetwegen vielleicht sogar nur als Hintergrundmusik, die man bitte ernst nimmt. Ja, Hintergrundmusik ist Kunst, weil sonst muss man sich keine Gedanken drüber machen, könnte man ja irgendwas nehmen. Aber Musik kann natürlich auch in den Pop-Sektor fallen, weil es dann mit der Marke auch zu tun hat. Es kann aber auch eine filmische Musik sein, es kann eine klassische Musik sein, es kann alles sein. Aber Popmusik kommt natürlich in der Identitätsfindung bei einigen Marken auch zum Tragen, was wir so unter populärer Musik verstehen. Das kann Mainstream sein, das kann elektronisch ausgerichtete Musik sein. Da ist natürlich die Variation dann wieder groß.
Die Kritiker der Popmusik wähnen die ja seit Jahren sowieso schon als sehr, sehr nah dran an der Werbung, als werbefreundlich, als selbst ein Produkt. Und es gab ja in der Vergangenheit ein paar ganz interessante Beispiele von so Ehen zwischen Künstlern, Popkünstlern, mhm, und großen Marken. Und ein sehr prominentes Beispiel davon ist der inzwischen verstorbene Michael Jackson. Bevor wir darüber reden, was der mal gemacht hat, jetzt einen Song, den er hinterher auch für eine Werbung verwendet hat, und zwar Billie Jean.
She was more like a
Michael Jackson, Billie Jean hier bei Nachtclub über Pop. Wir reden über den Sound von Reklame. Das ist in erster Linie Karl Frank Westermann, der hier bei mir sitzt. Er hat in Berlin eine Soundagentur gegründet. Herr Westermann, wenn jetzt so ein großer Künstler wie Michael Jackson kommt und sich mit der Zuckergetränkmarke Pepsi verheiratet und eine riesige Kampagne dazu macht, welche Gewinne stecken da eigentlich für die beiden Seiten drin? Ich meine, man könnte aus dem Bauch heraus sagen, ja, der eine kriegt halt Geld, der andere kann halt die Berühmtheit, den Fame dieses Künstlers miterleben. Aber was gehört noch dazu?
Ich glaube, im Kern ist es für beide Seiten ganz wichtig, ob ein sogenannter Markenfit existiert. Und was der sozusagen, was diese Markenaufladung, die ja durch den Einsatz von Künstler trifft Marke, Marke trifft Künstler, was dabei hinten rauskommt. Und das hat sicherlich auch monetäre Auswirkungen. Also verkaufe ich mehr, sagt Pepsi, und vielleicht sagt Michael das auch oder sein Management. Aber da ist ja noch eine andere Form von Aufladung, nämlich Imagebildung. Und Imagebildung kann in so einem Co-Branding ja auch nach hinten losgehen. Also wir haben uns ja dazu bestimmt, oder Sie haben sich auch Gedanken gemacht und wir haben uns Gedanken gemacht. Heutzutage weiß ich nicht, wenn Michael Jackson noch leben würde, ob er dieses Co-Branding überhaupt erleben würde. Ja, möchte ich mal dahingestellt sein lassen, bei aller Wertschätzung dieses großartigen Künstlers.
Würden Sie denn generell dazu raten, diese Verheiratungen zu machen von Popkünstler und Marke?
Ich finde das persönlich unheimlich kritisch. Also ich persönlich habe noch keinen Fall erlebt, so etwas vorschlagen zu wollen oder zu müssen. Aber natürlich haben beide Industrien ein Interesse, wenn diese Ehe funktioniert, sie auch auszuschlachten, in jeder Hinsicht. Ja? Aber ich meine auch eben vom Image her, und das ist riskant. Da kann die Abhängigkeit von zwei Marken oder der Marke von einem Künstler natürlich in der Tat schaden. Das ist ganz klar. Der Künstler braucht sich nur irgendwas zu Schulden kommen zu lassen und schon leidet die andere Marke mit. Ist doch klar. So einfach ist das eigentlich. Und dieses Risiko geht man halt ein.
Es könnte ja genauso gut umgekehrt sein. Ich habe die Band The Clash im Kopf, die ich glaube auch in den frühen 90ern mal Jeans-Werbung gemacht hat mit Should I Stay or Should I Go? Nun ist das eine Punk-Alternativkultur.
Ja, Kult.
Möglicherweise bis dahin. Klar, die Band hat sicherlich ein bisschen Geld gekriegt. Ist es normal für Künstler heutzutage auch, sich selber als Marke zu sehen und sich die Frage zu stellen, hey, könnte mir das jetzt schaden?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, die Band selber hoffentlich ist so weit, dass sie das selber macht, aber auch das Management, was sie trägt, muss sich diese Gedanken machen. Und Sie haben natürlich völlig recht, wenn ich mich in irgendeiner Weise, sagen wir mal, quasi ein wenig verrate mit den Idealen, die ich bisher in meinem Image bisher auch transportieren konnte und zu denen ich stehe und ich eine Haltung habe. Und wenn es eine politische ist und die dadurch verwässert wird, dass ich mich dem schnöden Mammon, sprich dem reinen Mammon in der Werbenutzung hingebe, dann kann das eigentlich meine Zielgruppe oder meine Fans, wie auch immer wir die nennen wollen, natürlich nur enttäuschen. Das ist auch schon vorgekommen. Es kann natürlich aber auch sein, dass es der Band halt so, ja, nicht so richtig gut geht, dass sie der Verführung nachkommt. Und dann hat man sich aber keine guten Gedanken gemacht, keine richtigen. Weil es muss eine Win-Win-Situation sein, die dazu führt, ein Co-Branding machen zu wollen. Es muss. Sonst macht es ja keinen Sinn.
Michael Jackson, The Clash, das liegt ja jetzt alles weit weg im 20. Jahrhundert. Heutzutage wird viel darüber geredet, was diese Influencer auf Instagram oder in anderen sozialen Medien alles treiben. Es gibt da Diskussionen über zugeschickte Schminkprodukte, die dann auffällig in Kameras gehalten wurden. Und es wirkt schon so, als wenn gerade in den sozialen Medien, als wenn das ein sehr, sehr aktuelles Ding ist. Aber im Gegensatz zu The Clash, den man es vielleicht übel genommen hat, dass die dann auf einmal Werbung gemacht haben, scheinen jüngere Influencer, jüngere Künstler ein bisschen weniger ein Problem damit zu haben. Ich habe jetzt mal einen Titel rausgesucht, 187 Straßenbande, die sind so ein bisschen, naja, härter drauf. Und vor allen Dingen haben sie eine Ehe eingegangen mit Nike und mit anderen Produkten. Und wir können ja mal eben kurz reinhören in die ganze Nummer. Mhm. Und man kann da fast schon Markennamen zählen. Mhm.
Frisches Sneaker, ja genau so muss das sein. Doch hänge nur zu Hause, bin am Batzen, geh nur raus um zu verteilen. Er macht ausladende Aussagen, worauf warten? Ich komm vorbei und hau ihm eine rein. Alles was ich wollte war ein Bandsender einfach. Nein, alles was ich wollte war eine Gottverdammte einfach. Wer hat so viel, wer macht so viel Geld in meinem Alter? Es werden die heftigsten Viper geklärt im Vorbeifahren. Durch den Dreck von meinen Ex hab jeder Macker erkennt. Stappen schreiben, dieser Motherfucker gefällt. Die Macker auf Hand los und die Akte ist endlos. Weil meine ganze Bande macht die Patte mit Endgroß.
Ich trag den Nike-Anzug und den Haifisch dazu. Wieg exakt 1000 Gramm und dann schweiß ich dazu. Eine Fahrt durch die Nacht mit der Felge auf Hochglanz. Gebracht wird die Fracht in nem älteren Toyota. Schnell mit der Mofa, etwas Coca. An jeder Ecke gibt's hier jemand, der sein Geld mit Obst macht. Ey, du erkennst den Sound, wenn ich komme. Ey, besser du stehst auf, wenn ich komme. Eines Tages hängt mein Arsch auf einer Yacht. Gucke mal, der Benz und die Rolex sind bezahlt. Ich trag nur TNs, über 160 Paar. Alles läuft perfekt, komm vor Lachen nicht ins Schlaf. Ha!
Wenn man sich das auf YouTube anguckt, 187 Straßenbande, in diesem Video werden immer wieder diese Markenembleme eingeblendet. Das sind ernstzunehmende Künstler, die aber so ganz von sich aus Werbelieder machen und Partnerschaften eingegangen sind mit Marken. Ist sowas jetzt das große neue Ding, Herr Westermann?
Also ich finde, das kann man sehr vielschichtig beobachten oder beurteilen, nicht beobachten. Ich habe es gerade eben mit den Ohren beobachtet. Ich darf vorweg sagen, also wenn ich eine Sendung, ein Krimi sehe, ja, und dann werde ich bestimmt 5-mal dadurch, dass ich allein den Klingelton wahrnehme von irgendeinem Darsteller, dann weiß ich sofort, aha, das ist ja mein Handy. Okay, das nennt man ja Product Placement. Ja, da scheint ja auch irgendwie ein Deal zu laufen. Oder man weiß es von James Bond Film, riesiges Product Placement mit entsprechenden Autotypen. Hier ist es eigentlich auch Product Placement, aber ich frage mich, ob das wirklich mit jeder dieser Nennung abgestimmt ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Rolex, und Rolex ist genannt worden, diesen Deal gemacht hat. Ich finde es aber gut, und das sehe ich dann künstlerisch, dass vielleicht Rolex als Markenname auch von der Textur her reingepasst hat. Ich habe es jetzt nicht so inhaltlich richtig einbeziehen können, aber da ist ein großer Unterschied, ob ich eine Marke featuren will oder ob ich mit diesem Markennamen spiele. Meine Fanta 4 hat das auch genial eigentlich gemacht. Ja, das sind nur Markennennungen und es ist aber auch eine Textur entstanden, die natürlich durch Rhythmus und durch Klangfarbe und es ist schon ein künstlerischer Beitrag auch dahinter. Ja.
Also Sie spielen auf den Song MFG an, glaube ich. Ja. Nicht? Ich glaube, es waren die 90er, wenn ich mich richtig erinnere.
Ich glaube, sogar der HSV wird genannt. Ich weiß nicht, ob Sie das...
Alle
genannt, aber es sind letztendlich Markennamen, ne?
Ich habe mich dabei immer gefragt, eignet sich Pop vielleicht deswegen so gut für die Werbung, weil er gar keine komplexen Inhalte transportiert und sich deswegen eben ganz gut mit anderen aufladen lässt? Wäre das nicht eigentlich ideal?
Ja, also ich bin vielleicht da auch jetzt sogar ein bisschen überfordert, aber Pop ist für mich auch eher ja etwas, nicht gerade mit, wenn wir jetzt hier gerade das Stück Beirut nehmen, da was wir gehört haben, das ist ja nicht melancholisch geprägt, sondern Pop hat was mit Fröhlichkeit, mit Lebendigkeit, vielleicht sogar mit Jugend zu tun, ja, mit einer positiven Haltung. Und das können Marken schon gebrauchen, eine positive Haltung und eine positive Stimmung auszudrücken. Also insofern, wenn wir von Popmusik und poppig sprechen, dann meinen wir eigentlich eine Stimmung, die über diese Musik transportiert wird. Und da kann man schon mal ansetzen und sagen, ja, ich brauche jetzt bei einer Markenaussage, brauche ich eben eher etwas Poppiges, als sagen wir mal jetzt ein Klassiker, den ich in der Filmmusik sehe oder den ich in klassischer Musik sehe. Und so, ich glaube, so nähert man sich erstmal einem Genre oder einer Ausrichtung. Aber Pop als solches zum Werbemittel deklarieren, das fällt mir sehr schwer.
Manchmal ist es aber ja nicht nur die Musik, die das Besondere ausmacht bei einem Künstler. Manchmal ist es ja auch schon rein die Stimme. Und der folgende hier, Tom Waits, den wir gleich hören werden mit A Sweet Little Bullet from a Pretty Blue Gun. Der hat seine Stimme und der hat in den vergangenen Jahrzehnten schon sehr viele Probleme gehabt mit Firmen. Und was es damit auf sich hat, das gleich nach seinem Song.
But it's the pain, it's the power, didn't bring sweater. Nebraska never let you come back home.
young girl with sweet little dreams and pretty blue wishes standing there just getting all wet. And now the place all the dry, called the Gilbert Hotel. And now the couple letters crying out in a sign. And here's the Pat and the bus stop. They do good business every time it rains. But little girls with nothing in their jeans, pretty blue wishes, sweet little dreams. And it's raining as pouring. Old man is snoring. Now I lay me down to sleep. I hear the sirens in the street. All my dreams made of chrome. I have no way to get back home. I'd rather die before I wake like Marilyn Monroe. Throw my dreams out in the street and let the rain make them grow.
Sehr markante Stimme, Tom Waits mit A Sweet Little Bullet from a Pretty Blue Gun. Tom Waits gehört zu den Künstlern, so vom, ich würde sagen, alten Schlag. Er ist nicht so wie die Rapper von eben. Der wollte auf gar keinen Fall, dass man mit seiner Musik und mit seiner Stimme Werbung macht. Bevor wir noch so ein bisschen auf die ganzen Prozesse kommen, die Herr Waits über die letzten Jahre geführt hat, kurze Frage an Sie, Herr Westermann. Also Sie arbeiten mit Sound, in einer Soundagentur. Habe ich da als Künstler überhaupt irgendwelche Rechte? Kann eine Firma einfach mit einem Song von mir Werbung machen oder die eigene Marke pflegen?
Nein, zum Glück nicht. Nein, diese Rechte müssen erworben werden, das muss lizenziert werden. Da haben manche Künstler halt auch Summen aufrufen können. Ja, das ist vielleicht auch mit dem Fußballgeschäft zu vergleichen. Nein, in keinster Weise darf irgendein Song von der Urheberseite her mehr oder weniger einfach genutzt werden. Da müssen schon richtige Verträge und Lizenzierungsverträge herbeigeführt werden, ja.
Aber es gibt ja schon so ein paar Tricks, also diese Soundalikes, das sind dann eben Stücke, die ja eigentlich so klingen wie ein schönes Original, von dem sich eine Marke dann eben etwas erhofft, also zum Beispiel besonders jung zu klingen und besonders hip zu klingen oder so etwas. Das geht ja schon.
Ja, das ist ein Trick, der aber auch aus meiner Sicht auch meistens nach hinten losgeht, weil Original und das ist eben dann doch Original und dann Fälschung. Also man kann natürlich versuchen, die ganzen Inkredenzien eines, meinetwegen eines Songs, eines Musikstückes, das heißt Klangfarben, Instrumentierung, Gesangsstil bis hin zur Textform so in eine andere Komposition zu packen, dass sie aber eigentlich auf dem Album auch Platz finden würde. Aber halt kompositorisch geprüft, eben nicht dem Original entspricht. Also so klingt wie, sound alike. Und das ist dann aber eben auch zweite Klasse, was man da macht. Ja, das sollte man nicht machen. Es ist ja keine Coverversion, von der wir sprechen, sondern es ist ein ganz eigenes Stück, was sich aber sozusagen anschmiegt an ein anderes, sich da sozusagen Platz schaffen will. Und ich meine, das ist, wenn eine Marke wirklich authentisch sein will, wenn sie unique sein will, dann sollte sie die Finger davon lassen, auch für die Ohren.
Es haben ja jetzt über die vergangenen Jahre, aber im Fall von Tom Waits schon so einige probiert. Also es ist eine ganze Palette größerer amerikanischer Unternehmen, die es immer wieder versucht haben, die Musik von Tom Waits für sich zu instrumentalisieren. Ist ja auch klar, der Mann ist cool, hat eine ganz markante Stimme. Und soweit ich weiß, gab es von Tom Waits nur einen einzigen echten Werbeclip. Und zwar hat er Hundefutter-Werbung gemacht in den 80er Jahren.
Ist er halt tierlieb, oder?
Und wir haben sie sogar da. Wir können ganz kurz hören. Das ist ein kurzer Ausschnitt in 10 Sekunden.
As dog travels through the envied and often tempting world of man, there is one thing above all that tempts him most. The taste of meat.
Und das war schon, also der Taste of Meat. Tom Waits hat hinterher mal gesagt, er hat diese Werbung so sehr bereut, er würde sich lieber einen Einlauf mit heißem Blei geben lassen, als nochmal für irgendwen Werbung zu machen. Was wieder mal eine sehr, sehr schöne Art ist, um
ja,
besonders
das... Ja, ist eine Frage von Haltung. Ja. Eigentlich hat er seine Haltung da mal kurz draußen abgegeben.
Was ich sehr interessant fand, war, dass es dann eben ja doch Firmen gewagt haben, nicht Musik von ihm zu nehmen, sondern tatsächlich seine Stimme zu nehmen und Stimmenimitatoren zu engagieren, um ihren Werbespots besonders was Hartes zu geben in der
Stimme. Sie könnten das aber auch machen.
Ach, ich werde verklagt von Tom Waits.
Okay.
Der hat Opel verklagt vor einigen Jahren, 2005 war das, und die haben das nämlich genauso gemacht und er ist damit durchgekommen, weil er gesagt hat, meine Stimme ist meine Marke, die könnt ihr euch nicht einfach so einverleihen.
Ja, dann glauben wir doch noch an Gerechtigkeit in diesem Fall. Das ist doch auch gerecht, wenn man sozusagen mit seinem Merkmal Schindluder treibt, aus seiner Sicht, und das Gericht dem nachgekommen ist, dann bin ich auch ganz froh, weil das ist ja auch so. Das ist ja auch sozusagen mit Fremdem sich zu schmücken, ist in diesem Fall ganz einfach gesagt auch nachgewiesen worden.
Wir sind jetzt ja beinahe am Sende Ende angelangt.
So schnell geht
und,
das,
ja, und jetzt haben wir, wenn Sie jetzt uns die ganze Zeit zugehört haben, dann werden Sie vielleicht mitbekommen haben, dass ich vorhin bei der Biografie von Herrn Westermann so kurz über eine Sache rübergewischt bin, ohne da näher drauf einzugehen. Sie waren mal bei den Fehlfarben, Herr Westermann.
Ja, ich hatte das Glück, da einfach mal ein Jahr mitzuspielen, und im Nachhinein muss ich sagen, wirklich großes Glück, weil es ist halt nach wie vor eine Band, die Namen hat, die eine Marke ist, die nicht umsonst in den Rankings immer wieder ganz vorne liegt, und sicherlich nicht nur, weil es so großartige eigenständige Musiker waren, sondern weil sie das Ganze so gepackt haben. Sie haben die Zeit gepackt, sie haben tolle Texte gemacht, sie haben wirklich sich auch als, sie haben eine Haltung gehabt und ich bin ganz stolz, dass ich mal dabei, kurz dabei sein konnte.
Ich spreche das auch deswegen an, weil sie sich einen Song gewünscht haben und zwar Magnificent Obsession aus den 80ern, also nicht von den, jüngeren Fehlfarben jetzt.
Ja, das hat einen Grund.
Kommen wir gleich drauf. Erstmal Magnificent Obsession. Auf der Zielgeraden bei Nachtclub über Pop. Hier geht es heute um den Sound der Reklame. Und bei mir saß und sitzt immer noch der Soundexperte Karl-Frank Westermann, Gründer einer Soundagentur, die in Hamburg und Berlin tätig ist. Herr Westermann, Sie haben sich eben die Fehlfarben gewünscht. Was steckt dahinter? Warum wollten Sie gerade die?
Naja, Sie hatten es eingangs schon, Sie haben es erwähnt und ich habe es ja auch bejaht. Ich war halt mal eine kurze Zeit bei der Band als Keyboarder mit dabei und habe tolle Erfahrungen da auch sammeln können. Naja, und wissen Sie, für mich persönlich ist es so, ich habe einen meiner besten Freunde dort kennengelernt, wirklich einen meiner ganz engen besten Freunde, das ist der Thomas Schwebel. Und der ist ja bekanntermaßen für die Fehlfarben ganz besonders auch im Textbereich, aber auch in der musikalischen, kompositorischen Linie verantwortlich. Und ich finde, er hat mit diesem Stück, das ist ja Glut und Asche, ist so ein Nachfolgealbum, da hat er bei mir, also bevor ich von dieser Band angesprochen wurde, das war von Anfang an eins meiner Stücke und das ist es jahrzehntelang geblieben, welches immer unter meinen besten Stücken landen würde. Und ich kann es Ihnen, glaube ich, noch nicht mal beschreiben. Ich habe eben gedacht, eigentlich aus heutiger Sicht kompositorisch eine Hook, die sich immer wiederholt Und die ist auch trägt, dass es so ist. Also die ist, wird nicht langweilig. Sie transportiert etwas, sie bringt mich in eine Gemütslage, die, ja, die ich für mich auch beanspruche und finde ich großartig. Und Magnificent Obsession, das ist auch etwas, was ich mit Sound verbinde. Ja. Magnificent Obsession, da ist Sound für mich eigentlich die, die Antwort.
Das sind doch wunderbare Schlussworte für unser Programm heute. Das war Nachtclub über Pop zum Sound der Reklame. Ich bedanke mich noch schnell bei Sabine Suhr für die Technik. Natürlich auch bei Karl-Frank Westermann.
Ich habe zu danken. Hat wirklich Spaß gemacht.
Ich danke außerdem Christoph Zwickel. Der wird ihn nämlich gleich übernehmen ab 0 Uhr mit Nachtclub Domingo. Mein Name ist Henning Cordes. Machen Sie es gut. Tschüss.
Should offer.